Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wohngefühl, unserem Podcast rund um Themen der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Und heute freue ich mich, dass ich mich mit Professor Dr. Armin Drost treffen darf. Und Sie merken schon an der Vielfalt der Titel, es wird heute akademisch und schon mal ganz besonders akademisch, denn wir reden über Personalentwicklung, HR-Themen, Führungskräfte und alles, was uns in der Wohnungswirtschaft und in unseren Unternehmen tagtäglich treibt, wenn es darum geht, mit Menschen nicht nur Immobilien zu bewirtschaften, sondern auch mit Mietern umzugehen, Mitarbeiter zu steuern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Herzlich willkommen, Herr Drost, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung, Herr Bürger.
Sie sind ja nun Buchautor, Bestsellerautor. Gleichzeitig sind Sie Professor an einer Hochschule. Also Sie verbinden Akademisches mit Praktischem. Das ist schon mal viel wert und kommen mit einer These, die mich auf Sie aufmerksam gemacht hat vor ein paar Jahren um die Ecke, die da heißt, wir müssen aufhören, unsere Mitarbeiter zu pampern. Wo haben wir denn unsere Mitarbeiter gepampert? Also die müssen doch hart arbeiten im Angesicht ihres Schweißes. Und wo nehmen Sie überhaupt die Idee her, dass wir zu pamperig sind?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Mitarbeiter in der Breite gepampert haben. Ich würde nicht sagen, es gibt sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten wirklich extrem hart. Ja, und zum Teil auch unter schwierigen Umständen. Das sollte auch nicht irgendwie respektlos klingen. Meine These, die berührte eher so diese Annahme, dass wir eine Notwendigkeit sehen, sicherzustellen, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders gut geht, dass wir auf sie zugehen und ihnen irgendwie eine Art roten Teppich ausbreiten. Ob das wirklich so stattfand, das kann ich gar nicht sagen. Aber es herrschte ein Anspruch, sag ich mal. Ich kann mich erinnern an den Artikel, den Sie meinen. Es war damals im Harvard Business Manager. Ich glaube, da habe ich den Begriff der Nanny Company genutzt, ne? Auf den Sie vielleicht auch ansprechen. Nanny Company ist im Grunde eine Vorstellung, dass Menschen, Mitarbeiter schutzbedürftig sind, dass sie verletzlich sind, ja, dass man ihnen Probleme aus dem Weg räumen muss, dass sie am Ende doch irgendwie glücklich sein müssen. Und der entscheidende Punkt in der Idee war, dass nicht die Menschen selber die Verantwortung dafür tragen, sondern wir als Organisation, Sie als Geschäftsführer, die Führungskräfte, dass es in unserer Verantwortung liegt, dass es den Leuten gut geht. Und das hat mich damals motiviert, diesen Artikel zu schreiben, weil ich da massive Zweifel habe, ob dieser Anspruch wirklich sinnvoll ist.
Ich habe natürlich völlig lästerlich diese erste Frage gestellt, denn natürlich sehe ich es in vielen Unternehmen und auch selbstkritisch bei uns in der GmbH, dass wir tatsächlich auf den Mitarbeiter zugehen in einer fürsorglichen, einer behütenden Art. Und wir haben eher Appelle, als dass wir Druck ausüben. Wir werben eher, anstatt dass wir anweisen. Wir begleiten, anstelle dass wir irgendwie, wie soll ich sagen, Vorgaben formulieren. Also wir kommen durch die salopp gesagt sehr weiche Tür auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu. Und das finde ich bei der Mitarbeiterebene auch okay. Aber müssen wir bei Führungskräften nicht auch natürlicherweise ein anderes Level ansetzen?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Gegenstück von Fürsorge Vorgaben ist oder harte Ansagen. Sondern, ich will es mal so ausdrücken, wir haben in Verbindung mit dem Anspruch irgendwie so die Idee entwickelt, unsere Mitarbeiter als Kunden zu betrachten. Ne, so. Am Ende musst du zufrieden sein. Ja. Und das Gegenstück ist jetzt nicht zu sagen, ich mache jetzt harte Ansagen oder so, sondern die Eigenverantwortlichkeit zu setzen. Also ich würde den Mitarbeiter dann eher als eine Art Akteur sehen wollen. Zu sagen, hey, Es gibt natürlich in jeder Organisation, in jedem Team gibt es Dinge, die sollten wir anders machen. Aber anstatt jetzt auf dem Stuhl zu sitzen und sagen, löst das Problem für mich, lieber Chef, liebe Geschäftsführung, sagen, okay, wie, was kann ich dazu beitragen, um eine Verbesserung herbeizuführen? Also das liegt in meinem Gedanken, in meinem Denken eher im Vordergrund, auf die Eigenverantwortlichkeit zu setzen, anstatt zu sagen, wir müssen härtere Vorgaben machen oder Ansagen, auch wenn sie das jetzt nicht so reinrassig meinen.
Eigenverantwortung unterstellt ja eine intrinsische Motivation. Ja. Kann man Führungskräften das im Grunde abverlangen? Also müssen die intrinsisch motiviert sein?
Wenn sie herausragende Leistung sehen wollen, wenn sie Extrameilen sehen wollen, dann sollten sie auf die intrinsische Motivation setzen.
Kann ich die erzeugen? Oder
die können sie nicht erzeugen.
Das ist doch der Punkt. Ne? Ich glaube, ich muss dann doch die richtigen Leute einfach haben, die das mitbringen.
Richtig.
Oder?
Also, ich meine, das ist eine spannende Frage. Was ist intrinsische Motivation?
Ja.
Intrinsische Motivation ist, wenn die Aufgabe, die ich tue, gleich die Erfüllung ist oder gleich die Belohnung. Ja, extrinsisch also definiert, also ich tue etwas, damit ich dann nachher den Goodie bekomme, den Keks, das Geld. Also, ja, ja. Und intrinsisch heißt, die Aktivität selber bereitet mir Freude. Und wenn Sie Leute haben, Führungskräfte, die einfach Bock haben auf das, was sie machen, ja, das ist im Grunde unbezahlbar. Ja. Können Sie nicht erzeugen, Sie können aber intrinsische Motivation relativ einfach zerstören.
Also umgekehrt geht sehr wohl.
Umgekehrt ist extrem einfach.
Ja. Geben Sie mal 2-3 Beispiele.
Ganz einfach. Also da gibt es so eine schöne Geschichte, ja, die ist, man sagt, die kommt aus China. Da gibt es also ein paar Jungs, die spielen in so einem Hinterhof Fußball. Das ist ein alter Herr, der wohnt da, der stört sich daran. Und ich sag mal, da wo ich herkomme, da gibt es die schwäbische Variante, wie man das Problem löst, mit scheucht Jungs vom Hof. Der ist anders herangegangen. Der hat halt gesagt, okay, pass mal auf, Freunde, dafür, dass ihr hier Fußball spielt, bekommt ihr jetzt jeder 1 Euro. Jeden Tag 1 Euro bekommen, irgendwann 50 Cent. Und dann kam der Tag, gesagt, so, jeder von euch kriegt 10 Cent dafür, dass ihr hier Fußball spielt. Und dann haben die gesagt, nee, für 10 Cent machen wir es nicht mehr. Jetzt eine ganz kurze Geschichte, in einer Minute erzählt. Das ist der Over-Justification-Effekt, nennt man das. Sobald sie anfangen, Leistungen extrinsisch zu motivieren und sie nehmen die dann weg, ja, dann verschwindet die komplette
weil sie
praktisch mit relativ einfachen Mitteln aus einer intrinsischen Motivation eine extrinsische gemacht haben. Und wenn sie den extrinsischen Anreiz wegnehmen, dann bleibt halt nichts mehr.
Aber jetzt sitzen wir ja doch in der Falle. Sie sind ja auch nicht nur Keynote-Speaker, sondern auch Coach und beraten Unternehmen dabei, Führungskräfte zu entwickeln. Wenn wir jetzt aber sagen, so eine intrinsische Motivation, die ist nicht anlernbar, sondern die ist da oder ist nicht da, dann können wir Führungskräfteentwicklung eigentlich vergessen. Da müssen wir nur im Umkehrschluss die richtigen Leute an Bord holen und dann rollt's ja, oder?
Das ist eine super Frage, ja. Also Sie werden nicht in jedem Bereich in der Organisation intrinsische Motivation haben und Sie werden sie auch nicht brauchen. Also so würde ich es mal sehen. Also machen wir uns nichts vor. Es gibt einen Haufen Jobs, wo die Leute zu Recht sagen, ich mache den Job des Geldes wegen. Das ist ein langweiliger Job, ohne das Geld würde ich ihn nicht machen. Fein. Ist doch okay.
Also heißt es, wir müssen die richtigen intrinsischen Motivationen für die Jobs besetzen, nicht herbei coachen oder sowas, sondern besetzen, wo auch tatsächlich der Wert des Jobs diese Qualität braucht.
Ja, genau. Also jetzt wird es ein bisschen personalpolitisch, wenn Sie mir kurz erlauben.
Ja.
Also als Geschäftsführer würde ich mir immer überlegen, was sind in meiner Organisation echte Schlüsselfunktionen? Also Schlüsselfunktionen sind Funktionen, von denen die Wettbewerbsfähigkeit meiner Organisation abhängt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel das ist nicht Wohnungswirtschaft, ja, oder Wohnwirtschaft, sondern nehmen wir mal den Einzelhandel, Discounter. Die differenzieren sich über den Preis. Wie schaffen sie einen günstigen Preis? Über den Einkauf. Im Einkauf ist eine Schlüsselfunktion in dem Fall, weil darüber entscheidet die Wettbewerbsfähigkeit. Da machen sie keine Kompromisse. Da haben sie Leute, die haben richtig Bock auf das, was sie machen. Ja. Und da haben sie die Besten der Besten. Woanders nicht, ob sie jetzt einen intrinsisch motivierten Kassierer haben oder nicht. Ist vollkommen unerheblich. Sagen sie, du bekommst das Geld, du machst den Job, du machst den richtigen, wenn du es nicht richtig machst, dann hole ich mir einen anderen. Ja, zynisch ausgedrückt. Wenn sie jetzt in dem Fall einen Top-Einkäufer haben wollen, dann müssen sie richtig Geld hinlegen. Aber die Leute arbeiten nicht des Geldes wegen. im Alltag. Die müssen sie nicht motivieren, die sind motiviert. Aber um sie ins Boot zu bekommen, müssen sie ordentlich Geld hinlegen. Diese Logik, die muss man verstehen.
Ganz interessanter Faktor, weil das verlangt ja von der Führungskraft des Unternehmens, dass sie abschichten kann in der Motivationsstärke, jetzt mal laienhaft formuliert, der Mitarbeiter und sagt, ich brauche ein paar richtig Motivierte, das sind die Intrinsischen, das sind die, die brennen dafür und die geben Gas. Und auf der anderen Seite akzeptiere ich aber auch, dass es die, ja, wie soll ich sagen, die 9-to-5-Leute gibt, die einfach vor sich hinarbeiten. Und das ist ja gar nicht so einfach, denn wenn man von oben auf das Unternehmen guckt, wünscht man sich natürlich immer so eine 100% alle Mann marschieren nach vorne, charismatische Basis, oder?
Ich weiß nicht. Also, sie haben immer in jedem Team, in jeder Abteilung haben sie eine Ungleichverteilung der Beiträge. Da gibt es eine einfache Regel. Also wenn Sie zum Beispiel, ich sag mal, 25 Vertriebler haben, nehmen Sie die Wurzel aus 25, das sind 5. Und diese 5, die bringen 50% des Umsatzes. Mhm. Das Price'sche Gesetz. Mhm. Diese Ungleichverteilung haben Sie überall. Die liegt sozusagen in der Natur. Und Sie werden es nicht schaffen, nur von diesen 5 Leute zu haben. Sie haben immer eine Ungleichverteilung. Die Frage ist, wie viel akzeptieren Sie am unteren Rand? Mhm. Ja. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, na ja, gut, es gibt halt immer so ein paar schwache Mitarbeiter, die muss man halt mit ertragen, bin ich mir nicht sicher, weil jede schwache Leistung, die Sie akzeptieren, sendet eine Message an die anderen. Mhm. Ja. Da wäre ich jetzt eher mal zurückhaltend.
Also ist die Formel, und ich versuche für uns, die wir nicht in der Detailtiefe, wie Sie uns mit dem Thema regelmäßig beschäftigen, das Ziel aber nicht zu sagen, ich versuche an der Spitze zu optimieren, sondern eher konsequent an der schwachen Seite des Personalkörpers dort zu optimieren. Ist das richtig interpretiert?
Würde ich so nicht machen. Ich würde schauen, was sind meine Schlüsselfunktionen, da keine Kompromisse machen. Mhm. Ja. Und sicherstellen, dass sie dort die Besten haben, den sie kriegen können. Die besten Leute. Sich dann auf der anderen Seite auf die Schwachen zu konzentrieren, da würde ich als Führungskraft relativ schnell handeln und sagen, sobald sie einen Mitarbeiter haben, der nicht das bringt, was er leistet, dann machen sie die übliche Routine. Sie sprechen mit dem Mitarbeiter und sagen, woran liegt's? Und da kommen die üblichen Sachen. Kannst du nicht, willst du nicht, darfst du nicht. Und dann findest du Ursachen, versuchst sie zu fixen, gibst eine gelbe Karte und irgendwann kommt die rote Karte. Das ist so einfach ist das Spiel.
Wenn wir auf die rote Karte gucken, kommt ja sehr häufig so diese moralische Betrachtung mit dabei. Also wir haben Verantwortung für den Personalkörper. Sie haben eingangs ja auch gesagt, als wir über die Nanny Company eingeflogen sind, dass das so ein gewisses Selbstverständnis ist. Und wir haben ja in Deutschland, wenn es um solche Selbstverständnisse geht, auch fast so einen Wertekodex. Vielleicht, weil wir Gewerkschaften haben und weil wir in einem Umfeld sind, wo es doch immer darum geht, auch den Schwächsten mitzunehmen und ihn zu befördern. Ihre These ist ja doch eine sehr radikale, oder?
Ist die radikal? Ich halte es eigentlich für realistisch im Rahmen des rechtlich Machbaren. Mhm. Ist klar, Sie können nicht jemand einfach feuern, aber wenn Sie, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Menschen einen Gefallen tun, wenn wir sie an Stellen halten, wo sie eigentlich keine Leistung bringen. Ich habe ja gleichzeitig auch ein gewisses humanistisches Weltbild, wenn man mal so will. Und ich gehe wirklich davon aus, dass Menschen einen guten Job machen wollen. Das wollen sie, das will ich. Wir wollen morgens aufstehen und das Gefühl haben, heute wird wieder ein Tag, wo ich einen guten Beitrag leiste. Und wie lange halte ich das aus, in einem Job zu arbeiten, wo ich regelmäßig erfahre, ich kann nicht das bringen, was ich eigentlich müsste. Neuer Tag als Loser. Wer will das? Und ich kenne so viele Menschen auch, die haben Karriereänderungen vornehmen, die wurden vielleicht auch gefeuert, auch ich hab selber auch Erfahrungen in die Richtung gemacht. Und im Rückblick ist es oft so, dass es rückblick betrachtet, war das eigentlich ein Glücksfall. Manchmal ist es so, dass externe Faktoren einen dazu zwingen, sich neu zu orientieren, etwas anderes zu machen. Also ich weiß nicht, ob wir den Leuten einen Gefallen tun, wenn wir sie an Stellen halten, wo sie eigentlich nicht das bringen, was sie bringen müssten.
Das wirft eine interessante Frage auf, nämlich die, wie sehr können wir denn, wenn es darum geht, einzuwerten, ob jemand an der Stelle gehalten werden kann oder nicht, ob er die schafft oder nicht, ja. ob er das Potenzial hat, sich in dieser Aufgabe weiterzuentwickeln ja. oder nicht. Wie viel aus Ihrer Erfahrung lässt sich denn überhaupt durch eine äußere Einwirkung, durch ein Coaching, durch ein Trainee-Thema, durch eine Begleitung, durch Menti-Themen, was immer es so an Modellen gibt, um Menschen zu entwickeln und zu befördern. Wie viel lässt sich denn da bewegen? Sind das große Schritte? Sehen Sie da in Ihrer täglichen Arbeit wirklich auch ganz tolle Geschichten oder ist das doch alles irgendwie graduell?
Also wenn es dazu ein Modell gäbe, das das erklärt,
ja,
bekommst du einen Nobelpreis dafür.
Ja, also Sie sind da näher dran,
das sind so individuelle Geschichten. Was spielt da alles eine Rolle? Da spielt eine Rolle meine Persönlichkeit, meine Intelligenz, meine Präferenzen, meine intrinsische Motivation, meine Lebensumstände, dann unterschiedliche externe Faktoren rund um den Job, die alle irgendeine Rolle spielen. Mhm. Und wir haben, jeder von uns hat Karrieren gesehen, wo wir sagen, Mensch, da hat sich plötzlich was ganz Tolles aufgetan, damit hat niemand gerechnet. Solche Karrieren sind nicht planbar, das geht nicht. Wir können im Unternehmen nur hergehen und sagen, pass mal auf, lieber Mitarbeiter, so und so, wir reflektieren jetzt mal, was liegt dir wirklich, was könnten deine Stärken sein, was sind Rahmenbedingungen und das irgendwie versuchen zu fixen, gemeinsam mit dem Mitarbeiter. Aber ein deterministisches Modell gibt's da nicht. Mhm. Also muss ich sie echt enttäuschen, Herr Bürger. Ja, das sind wirklich individuelle Geschichten. Da ist das Leben einfach auch voller Überraschung und voller Unsicherheit. Ja, ist ein Abenteuer.
Nehmen Sie mir den Versuch nicht übel rauszubekommen, mit wie viel man denn rechnen kann. Denn natürlich guckt man tendenziell bei Mitarbeitern immer erstmal auf den positiven Entwicklungsraum. Schaffe ich es, die Person dorthin zu entwickeln? Wie lange schaue ich zu, dass eine Leistung nicht so ideal ist? Wie viel unterstütze ich, investiere ich in jemanden mit rein? Und wenn man das individuell bewerten muss, dann fordert das natürlich die jeweilige Führungskraft auch nochmal speziell heraus, weil ich investiere ja gar nicht wenig in eine Person, in diesen Menschen auch von meiner Energie mit rein, die ich nicht in einen Unternehmenserfolg in dem Sinne investiere.
Ja, ist so. Das kostet sich sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Kraft. Ja. Und deshalb ist es wichtig, die Ursachen zu verstehen. Also das Ganze beginnt damit, wenn Sie ein Gespräch führen mit einem Mitarbeiter, der nicht die Leistung bringt, die Sie erwarten, ist die erste Frage, sieht er oder sie das selber auch so? Gibt es ein Problembewusstsein? Mhm. Wenn da kein Problembewusstsein da ist, dann können Sie es eigentlich vergessen. Wenn ein Problembewusstsein da ist, dann fangen Sie eben an, die Faktoren abzuklappern. Mhm. Sie, manchmal sind das ganz situative Dinge. Da hat jemand momentan eine Lebenskrise, geht durch eine Scheidung. Mhm. Ja? Oder ist ein Führungswechsel, neue Führungskraft. Und die Führungskraft führt anders und der Mitarbeiter kommt damit nicht zurecht. Oder sie machen jetzt plötzlich alles auf Englisch und der Mitarbeiter tut sich schwer mit Englisch oder sie haben eine neue Software und er tut sich schwer damit. Und dann, okay, das kann man alles angucken und dann bewerten und sagen, okay, du gehst gerade durch eine Lebenskrise. Pass mal auf, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Komm, vielleicht hilft dir, wenn du auf 80% gehst, ja, für eine temporäre Zeit oder brauchst du Arbeitsflexibilität oder was auch immer. Wir versuchen das jetzt irgendwie gemeinsam zu fixen. So. Und da ist jede Geschichte anders. Und ich würde schon sagen, das ist eine Aufgabe einer Führungskraft, gemeinsam mit einem Mitarbeiter darauf zu blicken und konstruktiv eine Lösung zu entwickeln. Ja, absolut.
Aber das ist halt immer anders. Ist aber auch dann auch endlich. Ne?
Ist also endlich.
Irgendwann muss man dann aus diesen Analysen, aus den Investments, die man dort macht, auch auf ein Ergebnis kommen. Ja, entweder eine Lösung des Problems, eine Verbesserung der Situation oder dann halt auch eine Trennung.
Oder auch eine Trennung.
Ja. Schauen wir nochmal auf die Nanny Company. Ja, die begleitet unser Gespräch. Ja. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kennt man sie ja. Die großen Kaffeemaschinen, die wir jetzt alle gekauft haben in unseren Unternehmen. Ja. Die Obstkörbe, die rumgereicht werden. Ja. Wir haben unsere Möbel geändert. Das Ganze kommt jetzt loungiger daher. Ja. Duzkultur, ganz großes Thema. Ja, alle duzen sich jetzt, damit es irgendwie warmer und weicher wird. Geben Sie mir noch mal einen Einblick, was Sie davon halten. Also ist das jetzt wirklich, ist das New Work? Also sind wir da jetzt angekommen? Ist das quasi unsere gesellschaftliche Reise der letzten Jahre mit einem ganz logischen neuen Qualitätslevel oder ist das TINEF?
Oh, da kommt ganz viel zusammen. Also zunächst, der Arbeitsmarkt hat sich sehr lang gewandelt. Wir erleben momentan wieder eine andere Richtung. Ja, also wir hatten in den letzten Jahren sehr stark einen Fachkräftemangel. Das war wirklich irre. Und jede Führungskraft berichtet Ihnen, wie sie Vorstellungsgespräche führt und dann der Kandidat oder die Kandidatin plötzlich Fragen stellt, wo wir sagen, wir sind jetzt auch ein bisschen ältere Semester, die hätten wir nie getraut zu fragen. Mhm. Ja. Also Dinge werden gefordert, Dinge werden erwartet und ich habe so die meine mittelständischen Geschäftsführer aus dem Schwarzwald, wo meine Hochschule ist, ja so vor Augen, die sind vollkommen fassungslos. Mm. So, das hätte ich mir damals nicht erlaubt. Was bilden die sich eigentlich alle ein? Mm. Aber es ist die ganz normale Entwicklung.
Mhm. Also ja, komme ich ohne die Kaffeemaschine und die Lounge-Ecke eigentlich nicht mehr durch.
Ich muss sozusagen den Nutzen erhöhen, ja, damit jemand bereit ist, bei mir zu arbeiten. Das ist eine ganz einfache ökonomische Überlegung. Ich muss es sozusagen attraktiv gestalten, attraktiver als der Wettbewerb. Mm. Ja, das ist die Idee. Und deshalb machen wir jetzt die Räume irgendwie schöner. So eine natürliche Folge. Und vielleicht ist manchmal gar nicht schlecht, dass heute Büros nicht mehr so aussehen wie früher. Mm. Sind wir mal ganz ehrlich. So. Dann kam eine andere Entwicklung hinzu, dass wir festgestellt haben, dass Organisationen weniger arbeitsteilig werden müssen, weil sie komplexere Probleme lösen beispielsweise, dass wir mehr auf Begegnung setzen, Austausch, Vernetzung und so weiter. Mhm. Und das verändert natürlich auch eine Architektur. Dann kommst du halt weg von den üblichen Hasenstellen, wo dann immer zwei Leute in einem Büro sitzen, hin zu einem, was weiß ich, Open Space. Mhm. So, das sind dann auch funktionale Überlegungen, die hier eine Rolle gespielt haben. Problematisch wird die ganze Sache, also das sind verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Viele sind gar nicht so verkehrt. Ja, also so schön, wenn heute Arbeitswelten etwas attraktiver aussehen als früher, ja, ist doch zu begrüßen. Also ganz klar. Was viele Unternehmen beschäftigt an der Stelle, ist einfach so eine Art Wettrüsten.
Ah, okay.
Was muss sich denn noch alles machen?
Ja.
Ja. Und wenn wo wir dann so ein bisschen ins Grübeln kommen, ist, wenn die Dinge so ein bisschen albern werden vielleicht.
Ja.
Machen wir jetzt wirklich unsere Meetings im Bällebad?
Hm.
Ja. Malle für alle? Brauchen wir das wirklich, dass jetzt ihr die Mitarbeiter den Anspruch oder das Recht haben können, 6 Wochen im Jahr auf Mallorca zu arbeiten? Ja. Müssen wir das jetzt wirklich machen?
Hm.
Ja.
Wie ist die Antwort darauf?
Die Antwort ist darauf, dass Aufmerksamkeit, die ich in die Richtung lenke und investiere, ist eine Aufmerksamkeit oder eine Ressource, die mir auf Kundenseite fehlt.
Mhm.
So, und wenn ein Unternehmen in der Lage ist, mit diesem Kontext wettbewerbsfähige Produkte zu einem guten Preis anzubieten, oder Dienstleister.
Dann okay,
go ahead, ja, mach das so, ist super, ja, ja? Dann machst du das ganz toll. Wo jetzt die Sache problematisch wird, und da beginne ich jetzt ein Problem zu haben, ist, wir kultivieren natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung.
Ja.
Seiten der Mitarbeiter, so. Und das macht mir jetzt zum Teil Bauchschmerzen.
Doch auch deswegen, weil mit dieser Erwartungshaltung wird eine Gegenleistungshaltung teilweise relativiert. Also ich investiere, ich gebe, ich mache. Und damit ist ein hohes Annahmeselbstverständnis. Na ja, toll, das erwarte ich auch, dass ich mobil arbeiten kann und dass ich natürlich in Räumlichkeiten arbeite, die mir auch Kommunikation erlauben, bla 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 bla. Aber wo ist dann die dagegenliegende Leistungsforderung? Also sind wir manchmal in unserem Kopf zu einseitig unterwegs?
Es ist schwierig zu sagen. Ich meine, ein Arbeitgeber bietet den Arbeitnehmern ein Gesamtpaket. Es besteht aus Gehalt, variabler Vergütung, unterschiedliche Privilegien, Obstkorb, Kicker, Bällebad und so weiter und so fort. Und das muss jetzt in Balance stehen zu dem, was der Mitarbeiter beiträgt. Und wenn das nicht mehr in Balance steht, dann wissen wir, wo das langfristig hinführt. Wenn sich das trägt, wunderbar, dann macht es.
Mhm.
Ja, ist okay. Das Problem ist was anderes. Das Problem ist, wenn Mitarbeiter irgendwann mal, und da berühren wir das Thema der Nanny Company, wenn ein Mitarbeiter die Haltung entwickelt, andere sind für mein Glück verantwortlich. Wissen Sie, das ist eine, also wenn ich mal so weit gehen möchte, eine infantile Haltung. Wenn man es mal auf einen kurzen Nenner bringt, was heißt es, erwachsen zu sein? Das ist immer eine spannende Frage. Wir wünschen uns erwachsene Mitarbeiter. Was heißt es, erwachsen sein? Erwachsen sein heißt, in der Lage zu sein, sein eigenes Leben zu regulieren. Das betrifft die eigenen Emotionen. Und zu sagen, ich kann meine Gefühle irgendwo so regulieren, dass ich aufrecht und durchs Leben gehe. Ja, ich kann meine Trauer umgehen, ich kann meine Freude umgehen. Können Kinder nicht, die stehen mal ein undifferenziertes Schreien und dann kommt jemand anders und muss dieses Schreien mit Empathie sozusagen verstehen. Das haben ja nur Säugetiere, sowas wie Empathie. Und muss sich jetzt kümmern und sagen, oh, was hast du, das muss irgendwie rauslesen. So. Und dann tue ich etwas, damit es dem Kind wieder gut geht. Das ist ein überzogenes Bild, aber wenn wir das Gefühl bekommen oder den Eindruck bekommen, so funktionieren Unternehmen, jetzt muss die Personalabteilung, die Führungskraft sicherstellen, dass es dem Torben gut geht, ja, dann bekomme ich ein Problem. Nicht nur, weil es die Eigenverantwortlichkeit von Mitarbeitern klein hält, sondern weil wir auch wissen, dass daraus eigentlich keine Leistung entsteht. Es gibt ja Glücksforschung. Und wenn wir jetzt aus einem Organisationskontext heraus glauben, wir machen Mitarbeiter glücklich, indem wir ihnen das alles jetzt bieten, diesen in Anführungsstrichen Kunden, und glauben, wir machen sie damit glücklich, dann ist das eine Hypothese, die ist eigentlich nicht evident. Die Leute gewöhnen sich relativ schnell an die Dinge. Und woraus entsteht Glück? Glück entsteht daraus, dass ich das Gefühl habe, ich bin erfolgreich auf einem Weg zu einem Zustand, der mir etwas bedeutet. Wir können das mal kurz gegenüberstellen. Nehmen Sie mal ein Unternehmen A. In diesem Unternehmen A ist alles paradiesisch. Ja. Da haben sie Bällebad und alles, ne? Bällebad ist jetzt heute das Symbol.
Das Bällebad ist ja ihre Leidenschaft.
Das ist sozusagen das Symbol, das wir jetzt nehmen, um nicht alles aufzählen zu müssen. Wir wissen, was damit gemeint ist. Aber die Mitarbeiter haben relativ wenig Gestaltungsspielraum. Die sind echt Kunden. Ja, wie in einem Hotel. So. Auf der anderen Seite haben sie Unternehmen B. Das sind die Rahmenbedingungen, sagen wir mal, eher ein bisschen hässlich. Ruppig, harte Arbeitszeit. Ja, anspruchsvoll. Ja. Immer Druck und so weiter. Aber die Leute haben die Möglichkeit, etwas zu gestalten, etwas zu verändern. Welches Unternehmen gewinnt, A oder B?
Ja, ich würde meinen, dass in der heutigen Betrachtung A bevorzugt wird, aber nur, weil die Personen, die es bevorzugen, nicht die Weitsicht haben, dass die mangelnde Wirksamkeit dessen, was sie hat, in Unternehmen B sehr viel eher erzeugbar wäre. Es ist ein Zeitgewinn oder ein temporärer Vorteil.
Deshalb gewinnt wahrscheinlich langfristig B.
Ja.
Also ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das ist ein großes IT-Unternehmen in Deutschland. Da gab es einen Vorstand, der nach Mitarbeiterbefragung, das war ja immer so eine Sache, immer fragt, seid ihr alle zufrieden, seid ihr noch zufrieden, mit dem zufrieden, das zufrieden. Der hat immer gesagt, ich will keine zufriedenen Mitarbeiter. Das verstört erstmal, ne? So, wie willst keine zufriedenen Mitarbeiter, wir wollen auch zufriedene Mitarbeiter. Nein, wir wollen keine zufriedenen Mitarbeiter, wir wollen unzufriedene Mitarbeiter. Wir wollen unzufriedene Mitarbeiter, die aber gleichzeitig wissen, dass sie etwas verändern können. Ja, weil sobald du zufrieden bist, ja, kann sein, du änderst nichts mehr. Auch der Vertriebsvorstand hat immer gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Vertriebsmitarbeiter, der zufrieden ist mit seinem Gehalt.
Ja, dann hat es die Motivation weg. Ja. Wo wir jetzt bei Motivation sind. Sie haben gerade von der Infantilität gesprochen, die man in so einer Führungsstruktur ja auch ausleben kann, eine gewisse Unreife akzeptieren kann. Ja. Im Ergebnis ist doch damit auch eine gewisse Schwächung von Verantwortungsübernahme verbunden. Also Infantilität
und
Verantwortung, das sind ja konkurrierende Größen. Und was wir doch brauchen, sind doch verantwortungsbewusste Mitarbeiter, die auch eine gewisse innere Disziplin in sich haben und erkennen, dass das Bällebad der Unternehmung A mit der Gestaltungsmöglichkeit der Unternehmung B, um bei ihnen zu bleiben, überhaupt gar nicht in Realität konkurrieren kann. Aber Haben wir diese Reife in den Mitarbeitern, die jetzt an den Märkten vorhanden sind, überwiegend, oder nimmt das nicht, das ist meine Wahrnehmung, wirklich regelmäßig ab und man lässt sich blenden? Es ist dieses Schnelle, dieses Einfache, dieses Wohlfühlfeeling. Also geht uns das verloren, dass wir den wirklichen Wert einer Aufgabe eines Unternehmens gar nicht mehr so richtig erkennen können?
Das ist eine große Frage, die Sie stellen. Die lässt sich kaum beantworten.
Also ich erlebe, um's zu beschreiben, diesen Wettbewerbsgedanken, den Sie eingangs formuliert haben, regelmäßig. Dass uns Leute gegenüber sitzen, die sagen, ja, aber in Unternehmen A habe ich das geboten bekommen und Sie machen das nicht. Und dass die Frage danach, was kann ich gestalten? Welche Potenz gibt mir Ihr Unternehmen, um aus mir und meiner Begabung viel zu machen? Diese Frage taucht nicht auf. Die Fragen, die auftauchen, sind Wohlfühlfragen, sind Incentive-Fragen, sind Freiheitsfragen, sind so Lebens-Feelings-Fragen. Ja. Und das begegnet mir so häufig, dass ich glaube, dass der Fokus sich tatsächlich ins Negative verschiebt, weil das am Ende ja auch heißt, verantwortungsbewusste, disziplinierte Mitarbeiter, sorry, wenn ich dieses angestaubte Vokabular verwende, ja. tatsächlich im Abnehmen sind.
Ich verstehe sehr gut, was Sie meinen, Herr Bürger. Und wir haben so diesen Eindruck, dass sich etwas verschiebt in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft. Und haben diese einzelnen Anekdoten, wo wir doch erleben, wie jetzt auch, sagen wir mal, jüngere Menschen anders ticken und so, und dass gewisse Dinge nicht mehr da sind. Und wenn wir so denken, dann ertappe ich mich oder uns vielleicht auch so in so einer Art, das ist das Gespräch zweier betagter Männer. Mhm. Wir waren früher anders, ne? Ja, oder? Ja, wir waren früher anders. Wir damals, wir wollten echt was reißen und so. Und die jungen Leute von heute. Und vielleicht ist es so. Mhm. Aber irgendwas wehrt sich in mir. Ja, weil ich will nicht so erscheinen als gleichzeitig haben wir diese ganzen Anekdoten und die Sichtweise und so weiter.
Mit ihrem psychologischen Verarbeiten dieses Sachverhaltes zu tun als der tatsächlichen Realität.
Genau, das mag sein. Und wir haben natürlich, es gibt gewisse Evidenzen. Also zum Beispiel, ja, wir schauen, was sind so Karrierepräferenzen der, sagen wir mal, Hochschulabsolventen der heutigen Zeit? Was sind so die Traumberufe? Und ich habe jetzt keine konkreten Zahlen da, aber der Anteil von Menschen, die sich vorstellen können, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, der steigt. Na, also offenbar dieses Gefühl nach Sicherheit, Kontinuität, Stabilität ist etwas, was gestiegen ist. Und jetzt würden manche sagen, ja, das liegt vielleicht daran, dass die Welt so unsicher geworden ist und wir haben ja überall Kriege und die größten Nationen werden irgendwie von schrägen Typen regiert, muss man so auszudrücken, vorsichtig. Ja. Und deshalb suche ich irgendwie eine Welt, die mir Stabilität bietet. Wir merken auch zum Beispiel, dass Menschen heute früh heiraten oder sagen wir mal, in ihrer Familie so eine Art, vielleicht eine Art Bullerbü suchen. Ja, so, es gibt so Evidenzen dafür, ja, und es nicht verdenken, ja. Vielleicht ist es so. Gleichzeitig hatten wir schon immer in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, immer eine hohe Diversität von Menschen. Und es waren immer wenige, die sehr viel gerissen haben. Das war schon immer so. Ja, und ich sage auch, wenn ich gefragt werde, häufig auch mit der Generation Z, sind die jetzt nicht so oder so, sage ich, pass auf hier, das ist eine Generalisierung, die ist wissenschaftlich nicht erlaubt. Weil auch die Generation Z ist in sich sehr, sehr unterschiedlich. Und da gibt es solche und es gibt solche. Und auch dort gibt es Leute, die sind unglaublich hungrig und wollen was reißen. Absolut. Also am Ende sind es wahrscheinlich die wenigen, die irgendwas reißen wollen, die am Ende brauchen. Und das war übrigens schon immer so. Ja.
Es ging mir auch nicht um die Schelte der Generation Z, sondern eher um die Haltung von vielen Arbeitnehmern über die Altersklassen und Generationen hinweg, die sich so im europäischen Raum ausgedehnt hat. Denn wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man in der Tat ganz andere Konfigurationen teilweise. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir natürlich in einer Volkswirtschaft wie in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen und ausgewogenen Level angekommen sind. Und der Hunger den man sich manches Mal wünscht von Mitarbeitern, die sich halt mit Werbe in das Unternehmen einbringen, einfach in so einer Rahmenbedingung sich anders ausprägt. Und das ist vielleicht auch gar nicht mal falsch, aber es muss in der Angemessenheit bleiben.
Ja, vielleicht sind wir auch satt in unserer Welt. Und vielleicht auch, ich stelle eine Frage meinen Studenten im Hörsaal regelmäßig. Mhm. Die einfache Frage, wer von Ihnen glaubt, dass die Dinge, ich drücke mich bewusst so allgemein aus, wer ist der Meinung, dass die Dinge in der Welt besser werden? Mhm. Ja. Und wer ist der Meinung, dass die Dinge in der Welt insgesamt betrachtet schlechter werden? Über was wir uns schätzen?
Ja, die meisten sagen, es wird schlechter.
Oh ja, und 70, 80%.
Und das Gegenteil stimmt.
Das Gegenteil stimmt.
Ja, klar, genau.
Noch nie war die Zeit so günstig wie momentan.
Absolut.
Ja, in Bezug auf fast alles.
Ja.
Deine gesundheitliche Versorgung, auf deine Mobilität, auf deine Bildung, auf deine Technologie, die du in der Hand hast. Also, und. Aber woher kommt dieser Eindruck, dass es so ist? Woher kommt dieser Eindruck?
Ja, ich denke, es hängt vieles natürlich an der medialen Selbstverständlichkeit, dass nur die schlechte Botschaft die Kommunikationsbotschaft ist. Und die schlechte Botschaft triggert uns an, sie erreicht uns emotional, also wird sie auch quasi zum Konsumieren angeboten und so verzerrt sich unsere Wahrnehmung.
Vermutlich ist es so. Vermutlich ist es so. Seit 2008 haben wir da eine ganz, ganz krasse Entwicklung.
Ja. Sehr, sehr interessant, Herr Dr. Drost. Wir müssen zum Ende kommen. Aber bevor wir das ganz hart dann auch hier vollstrecken, möchte ich Sie privat noch kurz catchen. Denn ich sehe, wie Sie brennen für Ihr Thema, die Vielfalt, die Sie auch haben. Bücher schreiben, Studenten unterrichten, Unternehmen beraten. Das ist ja eine ganz große Welt. Was fesselt Sie so an dieser Aufgabe? Warum sind Menschen in Arbeit, wenn ich es jetzt mal so ganz grob beschreibe, und in Funktion etwas, was Sie so begeistert?
Wenn ich das wüsste.
Sie sind intrinsisch motiviert.
Nee, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Herr Bürger, alles, was ich mache, war nie geplant.
Ja.
Ehrlich, und das passt so ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. So wie wir uns irgendwann mal kennengelernt haben, aus irgendeinem Grund, sind auch Themen irgendwie zu mir gekommen. Mhm. Und dann sind sie hängen geblieben und haben mich angezündet, und so sind die Dinge halt irgendwie, mein Leben hat sich in dieser Form herausgebildet.
Ach,
wenn Sie fragen, was ist so die treibende Grundlogik, vielleicht werde ich es irgendwann verstehen.
Sehr schön. Ein philosophisches Ende zu einem, wie ich finde, sehr geistreichen Gespräch. Herzlichen Dank, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, und bis dahin alles Gute und danke für Ihren Besuch, Herr Drost.
Danke, Herr Burger.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.